Esai ben Yusuf, Kapitel 7, Abschied. Osra erlebt in ihrem höheren Alter noch einen sanften Tod und nach der Beerdigung wird so allerlei berichtet und zum Schluss suchen die Leute aus dem jüdischen Grüppli weit weg vom zerstörten Palästina, in dem indischen Land, jedes für sich einen Weg. Was nach den Strapazen von Krieg, Flucht und Wanderung ruhiger geworden ist, hätte es nicht anders können sein, als dass die ehemalige Hausangestellte beim Rabbi Ido in ihrem höheren Alter schwach und schwächer wird und klagt, es werde beim Laufen so trümmelig. Begleitet von der Mirta, aber auch umsorgt von sämtlichen Kameraden, kann sie endlich ihren letzten Schnuff tun. Der Esra schaut streng darauf, dass Osras Leib nach dem Ableben auf dem Erdboden bis zur Reinheit liegen bleibe und dass alle, die die Leiche noch berührt hatten, die rituellen Wäschungen vornehmen. Dank ihrer guten Beziehung zum lokalen Herrscher ist es möglich gewesen, dass ihre Überreste nicht wie Landesüble verbrennt, sondern nach allen jüdischen Ritualen am würdigen Ort begraben werden. Der Benjamin merkt schon, dass die Leute in Kakanaya andere Rituale pflegen, aber wenn auch manches, wo der Esra fordert, unbequem ist, geben ihm die feierlichen Übungen ein heimeliges Gefühl. Bei dieser Gelegenheit kommen alle wieder zusammen und da sind sie mir da, wie sie mit dem Haufen Leuten vor den rabiaten Römerbanden geflüchtet ist und in Damaskus an die alte Osra zusammen mit einem Mädchen, eben der Rahel, anläuft. Die zwei sind hier im elenden Zustand, hilflos und verloren und noch so froh, wo sie ihnen Mut macht und vorschlägt, man will sich gemeinsam durchschlagen. Bald findet man ja dann auch den Benjamin, wo sich die drei Frauen ihrerseits können um ihn kümmern. Aus dieser Zeit erzählt mir da jetzt, wie die Osra trotz allem bald ihre Zuversicht, ihren pfiffigen Humor wiederfindet und wie froh sie um die alte Frau war. Auch andere erzählen von dieser gelungenen Wanderkameradin. Bald wird noch über manches anders geschwätzt. So nimmt es mir da Wunder, wie es denn der Jesai Kaheb mit den Frauen, nicht bloß ihre Miriam, sei dem Schein zu nachgelaufen. Der Esra doppelt nach, auch ihm sei zu Ohren gekommen, der Sittenprediger hat sich öppe in unseriöser Gesellschaft blicken lassen. Der Ehudi lächelt, mein Meister hat nicht nur gesagt, er müsse seine Botschaft denen bringen, die sie brauchen und darauf hören, sondern hat sich auch wirklich seiner Kunden angenommen. Da kommt mir grad ein hübsches Beispiel in Sinn. An einem von diesen stürmischen Morgen, wo einem der heisse Wind vom Meer her schier den Schnauf abdruckt und mir ist die verschwitzten Gewänder müssen fest an Leib hernehmen, an einem von diesen Tagen also, wo die Leute ihre kribbelige Spannung kaum aushalten, begleite der Jesai im Tempel, wo schon ein Haufen Leute auf seine Unterweisung wartet und nach mir kommen ständig hören. Aufs Mal gibt es einen Rummel, ein Geissen stört den heiligen Ort. Eine Frau mit verschränzten Kleidern und verstrubelter Frisur, noch eine attraktive, wehrt sie gegen Gruppen von Männern, wo sie zmitzt durch die Gläubigen durchzehren, direkt in freien Platz vor dem Prediger, und die Kerle hauen mit diesen Worten an: Meister, die da, Kuratni, wir haben sie auf frischer Tat mit so einem Bürstli verwutscht, die Ehebrecherin, die sie ist, einwandfrei bewiesen. Moses aber in seinem Gesetz gebietet auf Ehebruch Steinigung. Was sagst du jetzt dazu? Der Jesai aber, wie wenn er nichts hörte, buckt sich und schreibt etwas am Boden. Die Männer wieder insistieren und wollen wissen, sei's auch du, Steinige, wie der Moses, oder was sonst? Schliesslich schaut er auf. Der unter euch, wo frei von Sünde ist, der soll der erste Stein schmeißen. Und schreibt weiter am Boden. Offenbar baff bleiben die Männer still, wo die Frau gebracht haben. Ein alter Mann löst sich aus der Gruppe und geht leislich zum Tempel aus. Andere ältere Semester gehen ihm nahe, dann auch die Jungen, ein unter anderem, bis am Schluss nur noch die Frau vor dem Jesai steht, mitten im Ring vom Publikum. Jetzt schaut der Jesai nochmal auf. Frau mit dem verbrühlten Gesicht. Wo sind auch deine Begleiter? Hat dich jetzt niemand verurteilt? Darauf sie natürlich. Nein, Herr, niemand. Und der Jesai, auch ich tue dich nicht verurteilen. Du kannst jetzt gehen und tue mir nicht mehr sehen. Berge. Unterdessen ist noch viel mehr gewundriges Volk angekommen. Viele Leute warten aber immer noch, für dass der Meister mit der Predigt weiterfahre. Und so nimmt er den Faden wieder auf. Ihr müsst nicht meinen, ich sei gekommen, um das Gesetz oder Propheten abschaffen. Ganz im Gegenteil, bin ich auch das Gesetz erfüllen gekommen. Merket euch nun, bis der Himmel und die Erde vergönnt, vergeht kein einziges Strichli oder Komma vom Gesetz, bis alles geschehen ist. Jemand, wo nur eins von den kleinsten Geboten auflöst und den Menschen den Weg beibringt, so jemand heisst dann im Himmelreich bloß der Kleinste. Jemand aber, wo selber der Gebote nachlebt und sie lehrt, der hat einmal einen grossen Namen im Himmelreich. Ich sage euch nämlich, ist eure Gerechtigkeit nicht grösser als die von den Schriftgelehrten und Pharisäern, so kommt er überhaupt nicht ins Reich vor den Himmel. Die, die die Schrift kennen, die haben ja gelesen, dass der Schöpfer Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen hat und gesagt, eben drum verlässt der Mensch Vater und Mutter und hängt an seiner Frau und die beiden werden zu einem einzigen Leib. Ihr kennet das Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Geheiratete mit geilem Blick anschaut, der hat im Herz inne der Frau gegenüber bereits Ehe gebrochen. Wenn aber dies rechte Auge dich zur Sünde verführt, so riss es aus und geht fort. Es ist besser für dich, dass du ein Organ verlierst und nicht dein ganzer Körper ins Höllenfeuer geschmissen wird. Es steht weiter, wer seine Frau entlässt, der soll ihr ein Scheidungszeugnis geben. Ich aber sage euch, jeder, wo seine Frau entlässt, es wäre dann wegen Unzucht. Der gibt Anlass, dass ihr gegenüber Ehebruch begangen wird. Und wer geschieden heiratet, der begat Ehebruch. Der Weg predigt Jesaja als Weile den Leuten, die ihm angespannt zuhören, angeregt auch Fragen stellen, wo er dann eine Antwort darauf gibt. Viel im Gleichnis. Wo er nach einer Weile seinen Unterricht abschließt und den Tempel verlässt, begleite ich ihn zum Treffpunkt mit den Jüngern. Unterwegs drücke ich meine Bewunderung aus über die Ruhe, mit der er den Fall von der Ehebrecherin gelöst hat, wo es doch klar gewesen ist, dass die Säbe die Frau vor ihm geschleckt haben, um ihn mit ihrer Fangfrage will verwutschen. Allweg gehören sie zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ehudi, sagt mir drauf der Meister, du hast recht. Hätte ich gesagt, die Frau habe Steinigung verdient, so hätte es mich wegen Amtsanmassung angeklagt. Hätte ich umgekehrt gesagt, ich fände eine Steinigung zu brutal als Strafe, so hätten mich die Kerle angeklagt als gottloser Find von Moses im Gesetz. Und dabei hast du den Weg ruhig, wie unbeteiligt der Gleiche da. Es gehen die Leute an. So etwas brächt kein Zweiter fertig, insistiere ich mit meiner Bewunderung. Das muss man lernen. In meinen Jahren in Einsamkeit, in der Wüste, da habe ich eine Zeit lang einem Wandermönch angeschlossen und der bringt mir die Übung bei. Gleich, was einem bewegt. Ob angenehm oder widerlich, sei es durchs Schauen, durchs Hören, durchs Tasten, durch Geruch, durch Gau oder in Gedanken. Alles, was einen bewegt, von all dem, muss man sich sofort distanzieren. Das muss man weglegen. Der Wandermönch zieht weiter und ich übe mich unablässig, schier Tag und Nacht, während ich in meiner Einsamkeit äußerst bescheiden lebe. So habe ich mich geübt. Auf diese harte Art habe ich die Fähigkeit erworben. Natürlich wollte ich wissen, Meister, könnte ich das auch lehren? Und die Antwort ist mir wie ein Pfeil durchs Herz. Wer das lehren will, muss zum Leben aus in die Einsamkeit und braucht einen Lehrer, der ihn auf dem harten Weg anweist und stützt. Ich will es dir aber nicht empfehlen, Ehudi. Man kann auf dem Weg seine Gefühle Glaube, die Hoffnung und eben auch die Liebe abtöten. Jetzt ist mir eine Hilfe gewesen, vor allem für die Frau und weniger für mich. Aber was bleibt noch vom Leben ohne Liebe? Mit traurigem Gesicht sagt er's. Ja, Meister, sag ich, aber ein wunderbarer Sieg über die Pharisäer dreist doch davon. Wie gesagt, es ist mir um die Frau gegangen. Aber für mich ist eher eine Niederlage. Eine Niederlage, kann ich mein Staunen nicht zurückheben. Eine Niederlage, Ehudi, eine Niederlage. Was meinst du, wie das für die Pharisäer ist? Die habe ich doch vor einem bedeutenden Publikum blamiert und tief gekränkt. Mein sogenannter Sieg wird doch jetzt in ganz Jerusalem umgeschwätzt. Und das vergessen die mir nicht. Und mit dem wächst ihr Hass. Nachdenklich laufen wir ein Weile nebeneinander weiter, dann bricht das Schweigen. Ehudi, mein Schicksal steht fest. Auf mich zu kommt eine grosse Leidenszeit. So kommt es raus. Es gibt keinen Ausweg. Ich muss den Weg gehen und muss durch die Liebeszeit durch. Ich muss und ich will. Es geht um mein Reich. Es geht darum, dass mein Reich könne kommen, nicht um mich. Um mein Reich ist mir auch vorig im Tempel gegangen. Nicht einmal um die Frau. Und noch ein bisschen später redet er wie mit sich selber. Jetzt ist mein Sieg eine Niederlage. Und es kommt noch zur äußersten, zur letzten Niederlage. Und die ist dann der grosse Sieg. Und der Sieg wird der Grundstein von meinem Reich. Die Worte von meinem Meister haben mich auch tief berührt und aufgewühlt, so sehr, dass ich nur noch schweigen konnte. Später habe ich noch manchmal gehirnet, was ich echt dem Jesai noch hätte sagen sollen, wie ein Wort zum Zeigen, dass ich ihn nicht allein lasse. Aber ich wüsste auch heute das rechte Wort noch nicht. So, ich bin froh, dass ihr, Mirta und Ezra, auf das Thema gekommen sind. Das hat mir Gelegenheit gegeben, auch das noch zu erzählen, was doch mein Leben gar lang geprägt hat. Wieder hört der buddhistische Mönch einen Moment aufregen. Er besinnt sich darauf, wie ihn der Besuch aus Palästina aus seiner Ruhe rausgeholt hat. wie die verdrängten Erinnerungen wieder wie gegenwärtig geworden sind und wie er sich von Gedanken und Gefühlen im Zusammenhang mit drei Enttäuschungen nochmal hat müssen lösen. Die erste grosse Enttäuschung ist, dass sein Meister seine Wiederbelebung nach der Kreuzigung allem Anschein nach vielleicht doch eher menschlich als göttlich ist. Die zweite Enttäuschung ist, dass auch die kranken Heiligen in ein schiefes Licht geraten sind. Die dritte Enttäuschung ist, dass offenbar das versprochene Reich nicht gekommen ist und dass mit der Zerstörung vom Tempel auch der Glauben an den Gott, der ja auch ein Jesus in Gott ist, fragwürdig ist. Jetzt aber, gelöst von dieser Fesseln, strahlt er mit einem Gemüt voller Liebe einen Moment nach einer Richtung, nach einer zweiten Richtung, nach der dritten Richtung, nach der vierten Richtung und darauf nach oben und nach unten strahlt er einen Moment mit einem Gemüt voller Liebe, bevor er den Weg weiterritt. Soweit der erste Teil vom Kapitel 7. Später geht es weiter mit dem zweiten Teil vom Kapitel 7, Jesai ben Yusuf.